Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Bildung ist ja so, so wichtig. Das ist so ein Satz, den kann man eigentlich immer gut sagen. Auch politisch funktioniert das wunderbar. Das ist ja auch deshalb nicht falsch, weil man das so einfach sagen kann. Die Kinder, unsere Zukunft, wir müssen da mehr investieren, da müssen wir mehr hinschauen. Das ist alles richtig, aber ja, das ist natürlich gleichzeitig auch, Sie wissen es, der Bereich, in dem viel zu klagen ist über zu wenig Geld, zu wenig Personal, über Konzepte von gestern, über Dinge, die nicht laufen. Da kann man einiges besser machen, gut also sich immer mal wieder anzuschauen, welche Schulen machen denn was anderes, was Besonderes oder irgendwas besonders gut. Der Deutsche Schulpreis, der ist heute gegangen an eine Schule in Bonn, die Siebengebirgsschule. Das ist eine Förderschule und ich habe vorhin gesprochen mit Achim Bäumer, das ist der Schulleiter dieser Schule und ja, ihn gefragt, ob er uns erstmal vorstellen kann, wer kommt denn da so? Was sind seine Schülerinnen und Schüler?
Tatsächlich haben wir ein sehr breites Spektrum. Wir haben eine Schülerschaft von der 1. bis zur 10. Klasse in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und sozial-emotionale Entwicklung und befinden uns mit Bonn-Bad Godesberg tatsächlich auch in einer Brennpunktsituation. Wir sind eine Schule mit ca. 280 Schülerinnen und Schülern.
Was macht die denn förderbedürftig?
Unsere Schüler sind entweder in ihrer Lernentwicklung verzögert. Das sind die Schüler mit dem Förderbedarf Lernen. Dann haben wir Schüler, die in der Sprache eine Verzögerung haben. Und der größere Teil unserer Schülerschaft ist im emotional-sozialen Bereich. Das heißt, die sind relativ lebendig in Schulen unterwegs gewesen und haben dort sehr herausfordernd Schulen vor Aufgaben gestellt.
Mhm. Einerseits ist es natürlich wahnsinnig gut und wichtig, Orte zu haben, an denen Menschen, die mehr einfach Förderung benötigen, diese auch bekommen können. Andererseits, da steckt der Makel drin, dass ja im Prinzip das System es nicht schafft, die alle zu integrieren ins normale, in Anführungsstrichen, Schulsystem.
Ja, das, was wir machen, ist individuell auf die Bedürfnisse und die Ausgangslagen der Schüler eingehen. Nichts anderes sollen eigentlich Regelschulen ja auch machen. Ich glaube, was das Besondere bei uns ist, dass das Spektrum sehr breit ist und dass wir natürlich mit Schülern zu tun haben, die ganz häufig schon Lernbiografien mit Brüchen hatten. Das heißt, Bedingungen, die eher auch schlechter sind, als sie vielleicht an einer Regelschule wären. Das heißt aber dann nicht, dass man es an der Regelschule nicht machen könnte, sondern aus meiner Logik heraus, würde ich sagen, lässt sich dann an der Regelschule sogar viel einfacher mit unserem Konzept arbeiten.
Also im Prinzip sollten die anderen von Ihnen lernen. Was machen Sie offensichtlich preiswürdig besonders gut?
Was wir gemacht haben, ist tatsächlich Schulen nochmal ganz neu zu denken und Schulen nochmal zu einem Lern- und Lebensraum werden zu lassen, in dem wir uns gegenseitig vertrauen und wertschätzen. Dann haben wir vor einigen Jahren gesagt, dann scheint es das schlechteste Konstrukt zu sein, wenn wir prinzipiell versuchen zu unterrichten. Das heißt, alle zur gleichen Zeit das gleiche im gleichen Tempo machen zu lassen, wo doch alle auch sehr unterschiedlich sind. Also müssen wir doch gucken, dass wir mehr das Lernen in den Fokus nehmen als nur das Lehren. Und da haben dann geguckt, was brauchen denn Schüler? Wo können Schüler an ihre Materialien kommen? Wie können Schüler wissen, was sie tun müssen? Wie können Schüler wissen, wenn sie was getan haben, ob sie es richtig oder falsch gemacht haben? Wenn es falsch ist, woran erkennen sie dann, was falsch war? Und was kann das System ihnen dann bieten, damit sie zu einer richtigen Lösung kommen dann auch? Diese Fragen haben wir für uns nacheinander abgearbeitet und beantwortet und daraus Schule ganz neu zusammengewürfelt, indem dann zum Beispiel Schüler morgens früh eben nicht sich gemeinsam in einer Klasse treffen zu einer festen Zeit und anfangen mit Mathe zu machen, wenn auch dann morgens früh vielleicht um 9 Uhr nur ein Drittel maximal Lust hat, Mathe zu machen, sondern wo wir sagen, die Schüler kommen bei uns in einen sehr leisen Arbeitsraum, das nennen wir bei uns Lernatelier, in dem ich mein eigenes Lernnest habe, setze mich dorthin und beginne dann dort langsam zu arbeiten und leise zu arbeiten, nicht langsam, leise zu arbeiten.
Und wer gibt dann den Impuls sozusagen, also kommen Sie dann als Lehrer zum Beispiel rein und sagen so, ich könnte jetzt Mathe anbieten für diejenigen, die Interesse haben und dann schauen wir mal oder kommt es sogar von Anfang an von den Schülerinnen und Schülern selbst, also ich versuche es mir praktisch.
Ja, das ist auf mehreren, das ist genau richtig, das ist auf mehreren Ebenen, woher weiß der Schüler, was er machen muss. Wir haben digitale Wochenpläne. Die sind individualisiert, aber natürlich im Curriculum sind die geclustert. Das heißt, das, was ein Siebtklässler eben dann tun soll, ist dann auch dann in seinem Wochenplan auch mit drin. Das Besondere an diesem Wochenplan ist, dass der nicht nach einem Stundenraster aufgebaut ist. Das heißt, montags mache ich Englisch und dann Deutsch, sondern der Plan ist erstmal ohne zeitliche räumliche Zuordnung. die einzige räumliche Zuordnung ist, dass ich morgens früh erstmal in meinen Raum gehe, in mein Lernatelier und dort sagen kann, ich fange jetzt mal mit der Arbeit an. Und dann kann das aber der eine mit Deutsch sein, der andere mit Mathe und der dritte dann mit Englisch meinetwegen. Dass die mit einem Hauptfach anfangen, das ist zum Beispiel eine unserer Regeln, die neben dieser Offenheit eben auch dann da sind, dass wir sagen, bis 10 Uhr machen wir alle Hauptfächer. Also wir alle machen Hauptfächer und ich kann nicht jetzt morgens früh schon mit Kunst beginnen und den ganzen Tag dann nichts gemacht haben.
Ja, also irgendwann, also ich will gar nicht jetzt so nach hier Ordnung und Disziplin rufen, aber irgendwann müssen die sozusagen schon in dem Sinne, dass klar ist, okay, du kannst jetzt nicht jedes Mal Mathe zur Seite schieben, da hast du noch was zu tun.
Genau, bei uns heißt das Kiss the Frog, heißt das bei uns. Das haben wir tatsächlich, haben wir Regelblätter auch für unsere Trainingsblätter auch. Das heißt, Schüler sollen lernen, eigentlich das, was sie am wenigsten gerne möchten, damit anzufangen. Fang es an, es ist genau wie ein Frosch, den du küsst. Vielleicht wird sogar was Tolles draus. Und wenn es nichts Tolles ist, dann hast du es aber hinter dich gebracht. Also das ist zum Beispiel eine unserer Regelsätze. Und das nehmen wir in den Fokus. Wir nehmen in den Fokus, dass Schüler trainieren, wirklich sich zu organisieren, auch mit Dingen mal anzufangen, die sie nicht so gerne machen. Und dann aber auch feststellen, wenn ein Schüler jetzt dort sitzt und sagt, ich kann jetzt nicht arbeiten, dass ich als Lehrer eben jetzt nicht oder Lernbegleiter jetzt nicht gezwungen bin, in einem Unterrichtssetting alle zu dirigieren, sondern dass ich zu dem Schüler hingehen kann und sagen kann, du schau mal, ne, das sieht gerade nicht danach aus, als kämpfst du gerade voran, was machst du denn gerade? Mhm. Was brauchst du denn? Und okay, dann wechselt doch vielleicht der Raum. Wir haben einen Marktplatz, da sitzt eine Lehrerin, die kann mit dir auch Mathe machen oder du kannst mit dem Max zusammen oder du kannst für dich alleine sein. Aber neue Schüler sind bei uns sehr strikter und kleiner gehalten. Das heißt, die Freiheiten, die ich mir erarbeite, jeder hat Freiheiten, aber die Freiheiten werden je größer, je besser ich damit umgehen kann, mich an Regeln zu halten und meinen Arbeitsplan schaffen.
Braucht aber dann am Ende vermutlich wahnsinnig viel auch Geduld und Arbeit und Zeit, um das System aufrechtzuerhalten, stelle ich mir jedenfalls so vor. Vielleicht sagen Sie, ist auch nicht so, aber dieses etwas Aufschieben, was man manchmal, kennt jede und jeder, die uns zuhören, ja, bei gewissen Dingen hat, die einem unangenehm sind, macht es dann ja eigentlich mit jedem Aufschieben schwieriger, sich dann dem zuzuwenden. Also ist dann irgendwann dieser, ich bleibe jetzt beim Beispiel, dieser Matheberg, den ich immer weggeschoben habe, so riesig, dass ich auch wirklich nicht will. Und dann müssen sie irgendwie die gewinnen.
Ja, genau, die Aufschieberitis ist aber die größte Volkskrankheit überhaupt. Ne? Das kennen wir alle von uns auch. Genau, und da gibt es zwei Faktoren, die wir dort mit einbeziehen. Das eine ist Transparenz. Wir schauen ganz genau, was ein Schüler macht oder was er nicht macht und gehen dann ins Gespräch und zwar permanent. Und das andere ist Beharrlichkeit. Wir sind sehr, sehr beharrlich. Wenn einer sagt, ich habe auch keinen Bock auf Mathe, ne? Dann bin ich immer wieder an dem Schüler, weil ich ja nicht in diesen Unterrichtssettings dirigierend dran bin. Und dann sage ich, woran bist du denn? Okay, pass auf, dann steig mal mit 5 Minuten, fang mal hier ein. Und dann, vielleicht hast du eine Möglichkeit, eine Auszeit im Kreativraum zu haben. Aber wir bleiben dran. Also das heißt, wir schreiben den Schüler nicht ab, sondern dieses permanent beharrlich dranbleiben und dann in den Lernentwicklungsgesprächen, das sind bei uns Reflexionsgespräche, immer wieder mit den Schülern zu sagen, das hast du dir vorgenommen, das hast du nicht geschafft. Was müssen wir machen, damit du es schaffst? Das funktioniert.